Für diese selige Gewissheit und Hoffnung zugleich, die wir in uns tragen, einmal beim Herrn zu sein und das dann für immer. Und er wird alle Tränen von unseren Augen abwischen. Und es wird kein Leid und kein Geschrei mehr sein, sondern in Ewigkeit Friede, Freude und alles, was dazu gehört. Wir haben die Verheißung, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und Menschen, die Gott lieben, müssen von ihm zuerst herausgeliebt worden sein. Andernfalls ist das nur ein Lippenbekenntnis und das wird keinen einzigen in den Himmel bringen. Nur die in Christus offenbar gewordene Liebe Gottes wird uns ans Ziel bringen. Und deshalb steht ja auch geschrieben, die Liebe höret nimmer auf, denn sie hat nie begonnen. Sie ist so ewig, wie Gott ewig ist. Erkenntnisrede, Weisheitsrede, alle Gaben, alle Aufgaben, alles wird einmal ein Ende haben, denn die Dinge hatten ihren Anfang. Aber das, was in Gott war, wird ewig sein, weil es nicht begonnen hat. Und so sind wir dankbar, dass wir uns untereinander mit diesen Worten trösten dürfen. Menschen, die in diesen Tagen ihre Augen öffnen, Ohren auftun und so weiter, müssen verzagen, denn sie sehen die Aussichtslosigkeit. Sie sehen, wie alles doch nun wirklich dem Ende zugeht, auch die Ungläubigen. Und sie warten nur noch mit geducktem Haupt, wann das dann irgendwie mal so weit ist. Und wir dürfen die Verheißung ernst nehmen. Wenn ihr das alles seht, dass es geschieht, so hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Die anderen sitzen da und meinen, hoffentlich passiert's nicht heute. Und wir als die Gebeugten dürfen unsere Häupter erheben, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Die Rollen werden bald vertauscht werden. Die jetzt Abgelehnten werden dann die Angesehenen sein und die jetzt Angesehenen dann die Abgelehnten. Die Rollen werden sich zu unseren Gunsten schon wechseln. Macht euch keine Sorgen. Unser Gott ist ein treuer, ein wahrhaftiger Gott. Und es muss uns jedes Wort Gottes in Fleisch und Blut übergehen und zur Gewissheit werden, zu einem festen Bestandteil unseres geistlichen Lebens. Wir müssen mit innerer Zustimmung zu jedem Worte Gottes ein wirkliches Amen und ein wirkliches Ja haben. Denn in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen für alle Verheißungen Gottes erfolgt. Er hat die Gesamtverantwortung übernommen. Was sollen wir uns da noch grämen? Es ist so, dass wir höchstens mit uns selber oder mit den Umständen, in denen wir uns befinden, manchmal nicht zufrieden sind. Mit Gott und mit dem, was Gott getan hat, sind wir immer zufrieden. Noch keinmal habe ich mich über sein Wort, über seine Segnungen und über das, was Gott getan hat, beklagt. Wenn ich schon mal ein bisschen jammere, dann sicher um andere Dinge willen, aber nicht um des willen, was Gott getan hat. Im Gegenteil, es stärkt und richtet mich auf. Und so müssen wir es lernen, diese beiden Bereiche voneinander zu trennen und zu begreifen, dass sie zu zwei verschiedenen Welten gehören. Wir werden das Geistliche nie in diese Welt hineinordnen können und diese Welt nie in das Geistliche. Das bleiben zwei verschiedene Dinge. Und unser Herr spricht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn wir das so weit begriffen haben, dann werden wir die vergänglichen Dinge als zeitlich betrachten und ihnen nicht mehr das Gewicht beimessen, wie wir es vielleicht manchmal getan haben. Nun, in diesen beiden Versammlungen vormittags und nachmittags möchte ich nicht gerne zu Wort kommen, weil ich abends dann in den Hauptversammlungen doch lehrmäßig die Dinge bringen möchte, so Gott mir hilft, die gesagt und gelehrt werden müssen, damit wir im Glauben auf den neuesten Stand gebracht werden. Das ist mein innigster Wunsch. Nicht nur ein Teil eines Programmes zu sein, sondern wirklich an dem Anteil zu haben, was Gott in dieser Zeit tut. Ihr habt heute Vormittag gehört, eine Schwester betete in Polnisch. Ich habe vergessen, die Geschwister aus Polen herzlich willkommen zu heißen. Gott segne euch und seid uns herzlich willkommen. Ich meine euch Schwestern hier, die ihr uns besucht habt. Gott segne euch in unserer Mitte. Sie verstehen sehr gut Deutsch. Wenn es dann aber zum Gebet kommt, dann ist es ihnen leichter, in ihrer eigenen Sprache zu sprechen. Dann habe ich wohl begriffen, dass Bruder Malura nach diesem Gottesdienst heimkehren will. Und ich meine, es wäre richtig, wenn er zumindest die Gemeinde grüßen würde, denn es wäre nicht fair, wenn er zurückkehrt, ohne die Gelegenheit gehabt zu haben, zumindest Grüße abzugeben. Ich würde ihn bitten, doch jetzt nach vorne zu kommen. Wie das weitergehen soll, weiß ich nicht. Kurz und bündig natürlich, aber aus dem Italienischen ins Französische, aus dem Französischen ins Deutsche, so wird's wohl sein. Den 17. und den 18. Vers lesen. Denn die augenblickliche, leicht wiegende Last unserer Leiden bringt uns in überschwänglicher Weise über alles Maß hinaus ein ewiges Vollgewicht von Herrlichkeit ein, weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare richten. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber bleibt ewig. Welch eine Tiefe ist in diesen beiden Versen ausgedrückt. Das eine wird als eine augenblickliche, vorübergehende, leicht wiegende Last von Leiden bezeichnet, die aber ihrerseits uns eine überschwängliche oder in überschwänglicher Weise ein Maß, ein ewiges Vollgewicht, so steht's hier, von Herrlichkeit einbringt. Wir wissen, wenn wir Hebräer 11 gelesen haben, dass alle Knechte Gottes durch sehr viele Prüfungen hindurchgegangen sind. Und trotzdem, wenn man sie heute fragen könnte, würdet ihr den Weg noch einmal gehen, dann würden sie ja dazu sagen. Ganz gleich, wie der irdische Weg sein mag, wichtig ist, wie der Liederdichter singt, wenn er nur endet bei dir in der Herrlichkeit. Das ist das Wichtigste. Ein schlechter Weg ohne das richtige Ziel ist gar nicht gut. Aber der Weg, ganz gleich wie er sein mag, mit dem richtigen Ziel, den möchten wir gehen. Und es heißt dann als Erklärung, weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare richten. Ich glaube, da können wir alle eine Prüfung vornehmen. Jedes Mal, wenn wir auf das Sichtbare geschaut haben, dann wurde die leichte Last schwer. Und dann sind wir fast darunter zusammengebrochen, weil wir nicht begriffen haben, dass es dazugehört, um uns für das große und ewige Ziel zubereiten und es uns erreichen zu lassen. Wenn wir aber tun, was in Vers 18 geschrieben steht, weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare richten. Ihr wisst ja, es gab Menschen, die haben nicht nur jetzt getadelt, sondern schon in den Tagen der Apostel. Man sagte dem Paulus, seine Briefe, die sind ganz gewaltig, aber reden kann er überhaupt nicht. Und ihr kennt ja all diese Dinge, die da vorgebracht worden sind. Es gab damals Menschen, die haben um das, was er sagte, überhaupt nichts gegeben, weil sie nicht erkannten, dass er im göttlichen Auftrage zu den Menschen sprach. Sie gingen daran vorbei und an anderer Stelle sagt es Paulus, einige predigen Christus aus Neid, andere aus Eifersucht, die Dritten, um meine Ketten noch fester zu machen, um mir noch mehr Leid zuzufügen. Es waren also verschiedene Beweggründe. Nicht erst heute, sondern schon damals gab es Menschen, die nicht abwarten konnten, bis Gott sie ruft und dann einfügt in seinen Leib, in die göttliche Harmonie, dass alle Dienste und Ämter in der Gemeinde ausgeführt werden können, wie es Gott gefällt. Ihr wisst ja, wenn Paulus über die Gemeinde schreibt, dann sieht er Christus als das Haupt und alle Gläubigen zusammengefügt als Glieder zu dem einen Leibe des Herrn, durch den nun der Wille Gottes geschehen muss und zur Ausführung kommen wird. Gott wird keinen Engel Gabriel und keinen Michael senden. Gott wird sich seiner Gemeinde bedienen, um den Abschluss der Heilsgeschichte zu tun. Darauf können wir uns verlassen. Aber Gott muss sich auch mal auf uns verlassen können, dass wir begreifen, wo er uns hingestellt hat. Und wenn Paulus dann ausführt, wie die Verbundenheit der einzelnen Glieder zueinander ist, leidet ein Glied, so schreibt er, dann leidet der ganze Leib mit, dann schmerzt es den ganzen Leib, ja jedes Glied empfindet den Schmerz des einen. Heute, wie sieht's da aus? Du liebe Zeit, man darf doch gar nicht daran denken. Heute kann jemand im Schmerz untergehen und in Verzweiflung untertauchen und nicht mehr da sein. Und alle anderen, die gehen so schön und es ist ihnen gar nichts passiert. Und woran liegt es? Keine göttliche Verbindung mit dem Haupt und daher keine göttliche Verbindung zueinander. Wenn der Schmerz des Bruders nicht dein Schmerz ist und seine Not nicht deine Not, dann frage dich und dann frage ich mich, ob wir schon als Glieder zu diesem Leibe zusammengefügt worden sind, ob wir miteinander tragen, ob dasselbe Leben durch uns alle strömt, ob diese göttliche Verbundenheit da ist. Wenn es noch nicht so ist, dann muss es in Kürze soweit sein. Und ich möchte da nicht vorgreifen, aber ich glaube, dass die tatsächliche Wiedererstattung uns nicht nur an die letzten Kapitel der Apostelgeschichte zurückbringt, sondern wirklich zu den ersten, wo noch kein Hin und Her, noch keine falschen Brüder, noch keine verkehrten Lehren, wo noch alles ein Herz und eine Seele war, wo man betete und die Städte sich bewegte, wo jeder für jeden eintrat, wo die erste göttliche Liebe in allen Herzen brannte. Später war das ja auch schon anders. Dann haben die einen schon gepredigt, die Auferstehung ist schon gewesen und es fing doch schon an mit den verschiedensten Lehren, wie wir sie ja heute zum Teil auch schon haben oder wieder haben. Nein, ich glaube von Herzen, dass Gott uns total zu diesem Anfang, zu dem Ursprung zurückführt. Bruder Russ hat es schon so schön betont, zu Pfingsten, wo alles, was durch das Wort herausgerufen, durch das Blut des Lammes erlöst, sich zusammenfindet, um mit dem einen Geist getauft zu werden, um denselben Glauben zu haben, die gleiche geistliche Sprache zu sprechen und dann braucht nicht mehr einer den anderen zu belehren. Dann sind wir froh, wenn Gott uns alle belehren kann und wir einander Handreichung tun dürfen mit der Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Es wird kein Ein-Mann-System sein und auch kein Zwei-Mann-System. Es wird das abschließende Werk unseres Gottes mitten unter seinem Volke sein. Unsere eigenen Vorstellungen können wir schon heute zu Hause lassen. Die benötigt Gott überhaupt nicht, weil er sein Programm schon fertig hat. Aber wir haben ja die innige Sehnsucht und das je länger, je mehr. Gott besser zu verstehen und ein Teil seines Werkes in diesen Tagen zu werden und auch zu sein. Von Mose gibt es da das bekannte Wort, das mir immer schon seit Jahren nachgeht, 2. Mose 33. Diese Beweisführung der göttlichen Gnade liegt darin, dass Gott uns seine Wege wissen lässt. Und es steht hier in 2. Mose 33 von Vers, nehmen wir es von Vers 12. Hierauf sagte Mose zum Herrn, siehe, du hast mir wohl geboten, dieses Volk herauszuführen, hast mich aber nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du zu mir gesagt, ich kenne dich mit Namen. Und du hast auch Gnade bei mir gefunden. Jetzt kommt's. Wenn ich denn wirklich Gnade bei dir gefunden habe, so lass mich doch deine Pläne wissen, damit ich dich erkenne und damit ich Gnade bei dir gefunden habe. Bedenke doch auch, dass dies Volk dein Volk ist. Sind das nicht herrliche Worte? Moses Selbstsicherheit, die er beim ersten Mal hatte, war dahin. Er war nicht mehr der starke Mann, der den Ägypter erschlug und im Sand verscharrte und dann goodbye. Er war nicht mehr der Mann, der es selber zu tun vermochte, sondern nach 40 Jahren Wartezeit. Und wisst ihr, worin das ganze Geheimnis liegt? Mose ging genau 10 Jahre zu früh von selber. Ihr könnt es nachlesen in einigen Stellen. Gott hatte dem Abraham gesagt, nach 400 Jahren werde ich dein Volk aus Ägypten herausholen. Und ihr könnt nachlesen, dass sie genau 430 Jahre lang dort gewesen sind und dann erst herausgerufen wurde. Und genauso gut könnt ihr nachlesen, Stellen gebe ich euch alle gern, dass Mose von seinem ersten bis zu seinem zweiten Gehen wieder 40 Jahre warten musste. Also 430 minus 40, 390. Und es kann uns passieren, wenn wir voreilig handeln, obwohl Gott uns zu einer Aufgabe bestimmt hat, aber seine Stunde und seine Zeit nicht abwarten können, dass dann einiges noch mit auf uns kommt, das nicht sein brauchte. Und deshalb wollen wir Gott gar nichts vorschreiben, keine Kalkulation aufstellen und sagen, jetzt wird das und das geschehen. Ach, Gott hört die Sache doch gar nicht an. Er sieht sie gar nicht an. Er hat den Plan gemacht und in diesen göttlichen Plan wollen wir uns hineinfügen lassen. Was nützte es euch, wenn hier Dinge vorgeführt würden, in denen Gott nicht ist? Mir nützt das gar nichts, oder mich nützt das gar nichts. Ich möchte wahrhaftig sein und bleiben bis zum letzten Tage. Und ich glaube nicht, dass es ein Knecht Gottes nötig hat, den Menschen etwas vorzumachen. Wir warten, bis die Stunde Gottes schlägt, und die kommt gewiss. Und die kommt in unserer Zeit. Die ist ganz nahe. Warum sollten wir uns dann eigene Zeiten festlegen? Nein, Gott hat alles festgelegt und das genügt. Hier ist das Wunderbare darin, dass Mose sagt, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann lass mich deine Wege wissen. Bedenke doch auch, dass dies Volk dein Volk ist. Darin liegt das ganze Geheimnis. Es war nicht die Sache des Mose Und in dieser Zeit nicht die Sache eines Bruder Branham, sondern es war die Sache Gottes von Anfang an. Er hat Werkzeuge dazu benutzt und sein Reich hat er gebaut. Aber es ist und bleibt die Sache Gottes. Weiter steht geschrieben, wenn ich denn wirklich Gnade bei dir gefunden habe, so lass mich doch deine Pläne wissen, damit ich erkenne, dass ich Gnade bei dir gefunden habe. Und dann geht es weiter mit Vers 16 oder Vers 15 vielleicht noch. Da entgegnete ihm Mose, wenn du nicht in Person mitziehst, so lass uns lieber nicht von hier wegziehen. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich samt deinem Volk Gnade bei dir gefunden habe? Nicht nur Mose, sondern das ganze Volk. Ein Mann Gottes denkt nie an sich, sondern an das Volk Gottes. Woran soll man sonst erkennen, dass ich samt deinem Volk Gnade bei dir gefunden habe? Doch eben daran, dass du mit uns ziehst und dass wir, ich und dein Volk, dadurch vor allen Völkern auf dem Erdboden ausgezeichnet werde. Wenn wir dieses auf die neutestamentliche Gemeinde anwenden dürfen, und das glaube ich. Denn das Volk Gottes ist nicht eine Denomination, sondern die herausgerufene, die auserwählte Gemeinde. Und sie muss sich schlussendlich von allen Gemeinden, die auf Erden sind, unterscheiden. Und diesen Unterschied, den machen wir nicht durch neue Lehren oder durch alte Lehren, sondern dadurch, dass Gott mitten unter seinem Volke ist, seine Werke wirkt, seine Gegenwart offenbart. Er selbst macht diesen großen Unterschied. Ja, er macht den Unterschied aus. Und deshalb würden wir sagen, treuer Herr, wie du es damals angekündigt hast, so lass es doch jetzt offenbar werden, dass man zwischen der Gemeinde des lebendigen Gottes und allen organisierten Gemeinden den göttlichen Unterschied wahrnehmen könnte, dass hier keine Organisation, sondern ein von Gott zusammengefügter, lebendiger Organismus ist, eine Gemeinde, auf die er sich verlassen kann, ein Volk, das nach seinem Namen genannt ist. Und ich glaube, dass Gott diesen Unterschied vor dem Hinaufgehen offenbar werden lassen wird, wie es damals getan hat, als er das Volk Israel aus Ägypten herausführte. Überall war Finsternis, in Gosen, wo das Volk Gottes mit der Verheißung wartete, da war helles Licht. Und überall war es so dunkel, dass man die Finsternis backen konnte. Es muss sich wiederholen. Gott sucht das Entschwundene und bringt es wieder zurück. So steht's im Prediger. Und was schon war, wird wieder sein. Unser Gott macht ja solch herrliche Dinge. Wenn er sie einmal tut, dann kann er sie ruhig noch einmal und noch einmal tun, weil sie wunderbar, vollkommen mit Segen erfüllt sind für sein Volk. Und da möchten wir innig bitten, Herr, noch einmal. Oh, wenn man sich an diesen Simson erinnert, er tut mir im Übrigen am leidsten von allen. Aber er hatte trotzdem in seinem Herzen diesen tiefen Wunsch, dass Gott noch einmal zu seinem Recht käme und noch einmal seine Macht offenbaren könnte. Und das Gleiche haben wir, das darf ich wohl für uns alle sagen. Wer ist in seinem Herzen von dieser tiefen Sehnsucht beseelt, dass er sagen könnte Tag und Nacht, O Gott, lass doch das Ende mit der Gemeinde wenigstens so sein, wie der Anfang war. Lass mich doch, so ähnlich denkt ihr doch alle, stimmt's oder nicht? Lass mir eure Hände sind das Amen, das konnte ich ja nicht sehen. Dankeschön. Gott segne euch. Es ist die tiefste Sehnsucht unserer Herzen. Und wir werden aufgrund des Wortes Gottes erkennen, dass der Herr nicht nur Worte gemacht hat, sondern dass er darüber wacht, um sein Wort in der Gemeinde und dann auch an Israel zur rechten Zeit zu erfüllen. Vers 17. Da antwortete der Herr dem Mose, auch diese Bitte, die du jetzt ausgesprochen, will ich dir erfüllen. Halleluja. Auch diese Bitte, die du jetzt ausgesprochen hast, die will ich dir erfüllen. Habe deine Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Unser Herz begehrt doch nichts Irdisches mehr. Das mögen Gedanken sein und manches andere. Unser Herz hat doch nur eine Sehnsucht, nämlich das, was Gott verheißen hat, in Realität, in Wirklichkeit zu sehen und mitzuerleben. Uns antwortet der Herr heute mit denselben Worten. Auch diese Bitte, die ihr vor mein Angesicht bringt, werde ich euch erfüllen. Der Gott Moses ist doch unser Gott. Und Moses sagte, du sollst doch wissen, dass es doch dein Volk ist und nicht mein Volk. Dass es deine Sache und nicht meine Sache ist. Ich bin doch nur von dir hierhergestellt worden, um zu tun, was du mir gebietest. Aber die ganze Sache ist doch deine Angelegenheit. Und wie schön, dass Mose in der Gegenwart Gottes nur solche Bitten aussprechen konnte, die Gott auf Anhieb erhörte. Ihr Lieben, je näher wir in die Gegenwart Gottes kommen, umso weniger wird's mit unseren Wünschen. Und plötzlich münden all unsere Wünsche zusammengefasst in der einen einzigen Bitte, die wir dann vor das Angesicht Gottes bringen und er uns erhört. Und anschließend werden wir erstaunt sein, dass sogar die Vielzahl unserer Wünsche ihre Erfüllung gefunden haben werden. Aber Gott prüft ja unsere Herzen. Er will nicht, dass wir einen Weihnachtszettel aufschreiben mit all den vielen Wünschen, so der Reihe nach. Er will die Hauptsache vor unsere Augen führen und uns dann sagen, wie hier geschrieben steht, da antwortete der Herr dem Mose, auch diese Bitte, die du jetzt ausgesprochen, will ich dir erfüllen, denn du hast Gnade bei mir gefunden und ich kenne dich mit Namen. Etwas ganz Herrliches. Denn du hast Gnade bei mir gefunden und ich kenne dich mit Namen. Ihr wisst ja, der Herr hat sich dem Mose vorgestellt und gesagt, ich bin, der ich bin. Sage ihnen, der ich bin, hat dich gesandt. Mose wusste, wer ihn gesandt hatte. Und der Herr hat den Mose erkannt und gesagt, ich kenne dich mit Namen. Auch uns, dich und mich, kennt er bei Namen. Wir dürfen die Hauptangelegenheit als Bitte vor das Angesicht Gottes bringen und er wird uns sagen, auch diese, deine Bitte, werde ich erfüllen, weil du Gnade vor mir gefunden hast. Wisst ihr, wenn ein Mensch Gnade bei Gott gefunden hat, dann schließt das ein, dass von der ersten bis zur letzten Verheißung alle wahr werden zur Ehre und zum Preise Gottes. Gnade finden bedeutet bei Gott in Huld, in Barmherzigkeit eingehüllt zu sein, dass Gott sein Ja dir und mir gegeben und zugesprochen hat. Er will uns sagen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ihr habt Gnade vor mir gefunden. Bis zur letzten Bitte werden wir alles erfüllt sehen. Aber es wird dahin kommen, dass wir nicht mehr Wunschzettel schreiben und lange Gebete aufführen, sondern im Willen Gottes, in der Gegenwart des Herrn, das als Bitte aussprechen, die oder was in uns durch den Geist hineingelegt wurde, entsprechend dem Worte, das Gott zur Erfüllung bringen möchte. Jeder Mann Gottes hat in den bestimmten Zeiten oder Umständen das vor Gott gebracht, was gerade notwendig und am Platze war. Und der Herr hat erhört. Du sollst heute Abend oder heute Nachmittag wissen, teures Herz, liebe Brüder und liebe Schwestern, wenn Gott schon im Alten Testament, wo sein Zorn noch loderte, wenn er da schon sagen kann, du hast Gnade vor mir gefunden. Ich lass dir meine Wege wissen und dich meine Pläne einsehen und dergleichen mehr. Wie soll es heute mit uns sein, wo der Zorn sich gelegt und die Gnade zum vollen Durchbruch gekommen ist? Darin darf ich ruhen, in dem absoluten Wissen oder Gewissheit, dass Gott uns seine Wege wissen ließ, weil wir Gnade vor ihm gefunden haben. Und nicht nur das, sondern er wird uns in alles mit hineinbeziehen, was er sich zu tun vorgenommen hat. Seid im Glauben gestärkt. Seid getrost. Unser Gott wacht über seinem Wort, um es zur rechten Zeit zu erfüllen. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken.
Himmlischer Vater, wir danken dir wiederum für dieses teure und heilige Gotteswort. Herr, wir möchten mit Moses ausrufen, Nicht, Herr, wie wir wollen, sondern wie du willst. Und wir möchten nicht ziehen und nirgends wohin, wenn das nicht dein Wille ist, o Herr. Das hat Moses erkennen dürfen, Herr. Und das dürfen auch wir erkennen, o Herr, dass wir nichts vermögen, von uns aus zu tun. Treuer Herr, wir bitten dich darum, Herr, dein Wille geschehe,
Halleluja.
Wie im Himmel,
ja.
Also auch auf Erden, Herr,
ja, Herr,
und besonders in unserer Mitte und in unserem Leben, o Herr. Wir sind hier, Herr, in deiner Gemeinde, unter deinem Volk, o Herr, treuer Gott. Denn wir wissen nicht, wie wir gehen sollen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, Herr. Aber du, o Herr, bist unser Vater, Herr. Du vermagst uns recht zu führen, Herr. Wenn wir von uns etwas unternehmen, Herr, dann werden wir bald nicht recht gehen, Herr. Und zum Scheitern wird es verurteilt sein, Herr. Aber wenn du, Herr, mit uns gehst, Herr, dann brauchen wir nichts zu fürchten, Herr. Preis sei deinem wunderbaren und herrlichen Namen. Herr, durch dein Wort haben wir auch heute Nachmittag eine herrliche Lektion wiederum lernen dürfen, o Herr. Möge diese Lektion in unsere aller Herzen tief hineingesunken sein, Herr. Und mögen wir darüber nachdenken, Herr, was du uns damit sagen wolltest. O Herr, in diesen Tagen gehen Menschen ihre eigenen Wege und behaupten, du hättest sie gesandt und du würdest in dem Plane sein. Aber Herr, wir sehen, ein Mose ging auch einmal nur diesen Weg, aber dann konnte er zum zweiten Mal sagen, nur wenn du mitgehst, o Herr, so möchten auch wir nur sagen, wenn du mit uns gehst, Herr, dann wollen wir den Weg gehen. Wir danken dir und wir beten dich an in dieser Stunde und geben dir allein die Ehre. In Jesu Namen. Amen.
Amen.